meine Lieben, und willkommen zurück zu Mama Geflüster. Wir sind
Sina
und Leonie. Und heute geht es um ein Thema, und zwar, wenn schwanger werden zur Belastung wird.
Mm.
Und wir werden uns da den verschiedensten Aspekten widmen. Und du hast eine Hörerin, eine Lauschi-Frage mitgenommen.
Genau.
Habe ich gehört. Habe ich gehört. Hast du mir zugeflüstert?
Ich habe es dir geflüstert, wir haben es dir noch nicht gezeigt. Genau. Wir haben ja wieder eine Nachricht bekommen auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna. Und dieses Thema schieben wir jetzt schon ein bisschen vor uns her. Wir wollten es eigentlich schon die längste Zeit mal thematisieren im Podcast, weil es wirklich viele betrifft. Mhm. Und ja, ich glaube, ich lese die Nachricht mal vor. Wir haben natürlich einige Nachrichten auch zu diesem Thema, aber ich finde, diese, die fängt, glaube ich, sehr gut ein, wie es vielen anderen unserer Zuhörerinnen auch geht.
Ja.
Und ja. Liebe Leonie, liebe Sina, ich höre euren Podcast schon lange und schätze, wie ehrlich und offen ihr viele Themen anspricht, über die man sonst nur schwer, für die man sonst nur schwer Worte findet. Deshalb habe ich mir jetzt auch ein Herz gefasst und schreibe euch, weil ich in einer Situation bin, die mich sehr belastet. Ich bin 29 Jahre alt und wünsche mir seit einiger Zeit sehnlichst ein Kind. Leider klappt es nicht so, wie ich es erhofft hatte. Vor einigen Monaten wurde bei mir das PCO-Syndrom diagnostiziert und ich bin mittlerweile in Behandlung in einer Kinderwunschklinik. Die medizinische Unterstützung hilft mir bzw. uns zwar rational sehr weiter, aber emotional fühlt sich jeder Zyklus wie ein Kraftakt an. Das ständige Hoffen und Bangen, vor allem jedes Monat das Warten, ob ich nun die Periode bekomme oder nicht, ist zermürbend. Es ist, als würde sich mein ganzes Leben in diesen wenigen Tagen im Monat verdichten. Ich habe bisher mit niemandem aus meinem Umfeld darüber gesprochen, weder mit Freundinnen noch mit meinem Arbeitgeber. Ich habe Angst, dass ich mich erklären muss oder auf Mitleid stoße, was ich auf keinen Fall möchte. Auch in meiner Beziehung spüre ich zunehmend den Druck. Was sich früher leicht und liebevoll angefühlt hat, wird immer mehr zur funktionalen Routine, vor allem beim Timing. Wir streiten uns öfter und ich frage mich manchmal, wie lange wir das noch so durchhalten. Ich weiß, dass viele Frauen ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber trotzdem fühle ich mich oft sehr einsam in dieser Situation. Vielleicht könnt ihr in einer Folge mal darüber sprechen, wie man mit unerfülltem Kinderwunsch umgehen kann, auch als Paar, und wie man emotional bei sich bleibt, ohne sich von diesem einen Wunsch komplett auffressen zu lassen. Danke, alles Liebe, eure Hörerin. Ja, puh, PCO-Syndrom, wir erklären das jetzt mal ganz kurz, das polyzystische Ovarialsyndrom, also PCOS abgekürzt, ist eine der häufigsten Ursachen für unerfüllten Kinderwunsch bei Frauen. Und da verlinke ich euch eine Seite, da könnt ihr euch ein bisschen einlesen. Es ist total unterschiedlich, auch wie die Symptome ablaufen. Das wird, also in meinem Bekanntenkreis war das eine der häufigsten Ursachen, wenn die Frauen ungewollt kinderlos geblieben sind. Die haben das dann erstmal relativ lange behandeln müssen.
Also ich wurde mit dem schon diagnostiziert und es wurde auch schon wieder entdiagnostiziert. Also da muss man echt sich einen Spezialisten und jemanden, dem man vertraut, suchen. Weil ich sage es mal so, das machen leider viele Frauenärzte. Schon als, ja, man kann schwer Kinder bekommen, du hast das, aber es gibt einige Symptome, die halt auf viele Frauen einfach auch nicht zutreffen, weil zum Beispiel gewisse Sachen dann einfach nicht zusammenpassen. Und da muss man wirklich, also ich würde auch wirklich dann raten, wenn man diese Diagnose bekommt, wirklich mal zu einer Expertin zu gehen und nicht nur, weil der Frauenarzt das sagt, gleich hinzunehmen, weil das habe ich gemacht am Anfang und am Ende ist es rausgekommen, dass es doch nicht so ist.
Ja, also kurz einmal ein paar Symptome, die typisch sind. Ist entweder eine sehr unregelmäßige Periode oder lange ausbleibende Menstruationsperioden. Es ist auch häufig Adipositas, also Fettleibigkeit. Auch ein hoher Spiegel an männlichen Hormonen ist da sehr typisch dafür. Und die Ärzte sagen eben zum Feststellen, ob man das hat, werden halt häufig die Hormone, also der Hormonspiegel im Blut gemessen. Das ist genau das, wo du sagst, das ist, wissen wir aus Erfahrungen auch schon mit anderen Ärztinnen, mit denen wir Folgen gemacht haben, dass der Zeitpunkt der Messung extrem wichtig ist.
Und auch woher du kommst, weil es ist so, dass Frauen, die einen südlichen Einschlag von Europa haben, generell mehr Testosteron-Hormon in sich tragen. Und ich zum Beispiel mit meinem zypriotischen Blut, habe die österreichischen Frauenärzte anscheinend in die Irre geführt, aber es ist einfach so, dass man da ein bisschen schauen muss, weil ja auch zum Beispiel mit einem erhöhten Testosteron im Blut hat man, also in den Hormonstatus hat man tendenziell auch so, dass man mehr Haare hat, also zu den Körperbehaarungen ist und das, da muss man sich wirklich genau anschauen. Also das ist halt auch zum Beispiel etwas, wo sie halt oft sagen, ja, wenn jemand zu stärkerer Körperbehaarung neigt, dann hat das, das kann ein Symptom sein. Das ist ein bisschen irreführend, weil Frauen aus, sage ich jetzt mal, südlicheren Ländern haben das halt einfach automatisch. Es ist aber jetzt nicht, also das muss man sich wirklich, wirklich, wirklich gut anschauen und sich auch nicht in die Irre führen lassen von manchen. Also da bin ich wirklich, leider auch ein bisschen allergisch geworden schon.
Ja, ich glaube, es darf halt nicht so eine Pauschaldiagnose sein, aber es betrifft ungefähr laut aktuellem Stand ca. 5-10% der Frauen. Also es ist jetzt nicht so, dass das jeder Zweite hat, aber es ist natürlich durchaus häufig. Fakt ist auf alle Fälle, es ist mühsam, auch es zu behandeln. Ich weiß das aus meinem Freundeskreis. Mhm. Es kann auch relativ lange dauern und man sollte auch, wenn man einen starken Kinderwunsch hat, auch nicht zu lange damit warten, dass man das nicht so lange vor sich herschiebt, sondern dieses Problem halt gleich angeht. Aber das macht unser Lauschi eh schon. Sie hat ja geschrieben, sie ist in der Kinderwunschklinik.
Ja.
Das heißt, sie ist wahrscheinlich eh in den allerbesten Händen. Wir wünschen es ihr zumindest.
Ja, und Kinderwunschkliniken sind da sogar teilweise eine bessere Anlaufstelle als jetzt manche. Ich will jetzt nicht alle in einen Topf werfen. Also wirklich, es gibt ja gute und schlechte, wie in jedem Metier. Aber es gibt halt welche, die hauen halt Diagnosen schnell mal raus und schauen halt nicht auch, wie die Nacharbeit davon ausschaut. Also da muss man wirklich einfach für sich einen guten Weg finden. Aber eine Kinderwunschklinik ist oft sogar die bessere Anlaufstelle.
Ja, die haben das halt auch jeden Tag irgendwie damit zu tun. Das ist, glaube ich, auch sehr gut.
Ja.
Aber natürlich, was die Kinderwunschklinik halt auch noch bis zum gewissen Grad therapieren kann, ist natürlich die emotionale Belastung, die da eine Frau oder eben auch ein Paar so miterlebt. Und ich habe heute mit einer Freundin erst drüber gesprochen, weil wir auch eine gemeinsame Freundin haben, die gerade einen sehr starken Kinderwunsch hat und Mitte 30 ist und die hat aber auch keinen Partner jetzt. Also es gibt mehrere Faktoren, sage ich mal, die da gerade erschwerend dazu kommen und ich stelle mir das schon sehr schwer vor. Also ich verstehe das absolut, dass man diesen Kinderwunsch ab einem gewissen Zeitpunkt einfach sehr, sehr stark verspürt.
Mhm.
Und dass das einfach an jeden Tag irgendwie begleitet und gerade in so einer Situation, wenn man weiß, man hat vielleicht auch biologisch erschwerte Umstände und ist dann schon in Behandlung und versucht irgendwie das Beste draus zu machen und da irgendwie stark zu sein und dann ist es trotzdem irgendwie immer wieder dieses Hoffen und Bangen. Ich meine, wir wissen jetzt natürlich nicht genau, ob sie da irgendwie schon Befruchtungszyklen jetzt durchgeführt hat oder ob jetzt einfach nur mal das PCO-Syndrom irgendwie behandelt wird.
Ich wollte gerade sagen, wir wissen ja noch nicht alles. Also man muss auch immer sagen, also ich weiß von meiner Frauenärztin und dadurch, dass ich ja auch einen Kinderwunsch habe und mich deswegen schon informiert habe, also ein Jahr sollte man mal testen, ohne jetzt großes Tamtam, sage ich jetzt mal, wenn man innerhalb eines Jahres und eines Jahres von mehreren Zyklen nicht schwanger wird, sollte man auf jeden Fall sich Rat holen, dass am besten das erste zum Frauenarzt, Frauenärztin gehen und dann in weiterer Folge kann man sich an die Kinderwunschkliniken wenden. So ist sozusagen das Verfahren, wenn man das möchte, also sozusagen das Standardverfahren. Mhm. Bei der Kinderwunschklinik ist es ja dann auch der Unterschied so, wie man weitergeht. Also da gibt es halt die verschiedensten Behandlungsformen von eben diesen Hormonen, dass man dieses sich spritzt, von Spritzen bis zu eben auch Befruchtung. Und da gibt es ja dann auch, was halt, da schaut man sich auch den Mann an etc. Also da gibt es ja ganz verschiedenste Sachen.
Mhm.
Wir wissen ja jetzt aktuell noch nicht ganz von unserem Lauschi, wo sie gerade steht. Also wenn, ich weiß jetzt, wie du sagst, wir wissen nicht, ob es nur das PCO in Behandlung ist oder ob sie da schon was vielleicht nimmt. Generell, ich verstehe, dass man sich nicht anderen nicht unbedingt aufhalten will. Ich glaube, das ist vor allem, wenn man in einem Umfeld ist, wo schon Kinder da sind, manchmal schwierig, weil man ja dann auch oft, ich sage jetzt mal so, Freundinnen vielleicht dann so, die Kinder haben auch schon die negativen Sachen erzählen so, und das vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Da verstehe ich, dass sie sich nicht an jemanden wendet. Aber wenn es für sie eine Belastung ist und man kann nicht immer alles mit dem Partner teilen und vielleicht auch in dem Fall sollte man auch nicht immer alle seine Ängste vielleicht immer teilen, sondern versuchen, den Sex noch als Fun-Thing zu sehen, dass man sich vielleicht jemanden sucht, sei es eine therapeutische Unterstützung oder eben eine Freundin, eine gute Vertraute, wo man das Gefühl hat, man wird gehört, würde ich schon eher empfehlen, weil das ganz alleine austragen, so wie das gerade klingt, das ist nicht gesund.
Na, ich meine, wahrscheinlich wird sie es ein bisschen mit ihrer Familie besprechen, weil sie geschrieben hat, sie hat es halt im Freundeskreis und in der Arbeit natürlich noch nicht diskutiert, das mit der Arbeit verstehe ich voll. Also das ist, glaube ich, nichts, was man irgendwie mit dem Arbeitgeber groß diskutieren möchte.
Muss man ja auch nicht.
Muss man natürlich nicht. Aber ich verstehe es auch, gerade wenn man in Hormonbehandlung ist und ich kenne das von einer sehr guten Freundin von mir, da hilft es schon sehr, wenn der Arbeitgeber so ein bisschen Verständnis hat, weil die Hormone machen einen manchmal echt fertig.
Crazy.
Ja, wirklich, das ist schon heftig, auch wie das reinkickt. Aber wie du sagst, ich finde, ohne Freundinnen und Freunde geht es halt einfach nicht im Leben. Haben wir jetzt erstmal Folgen dazu gemacht. Es passt da irgendwie wieder ganz gut.
Ja.
Weil ich glaube, gerade die Freundinnen, ich finde das nämlich so interessant. Ich meine, ich habe ja jetzt bei der Empfängnis da kein großes Problem gehabt, sage ich mal. Mhm. Aber die Leute wissen auch natürlich, wir machen den Podcast und dass halt wir über solche Themen auch sehr, sehr offen reden. Und ich bin da auch immer Verfechter gewesen, auch eben, weil ich selber Endometriosenpatientin bin und auch ganz lange nicht gewusst habe, ob das bei mir überhaupt so gut funktioniert. Also das Schwangerwerden. Und ich habe dann schon gemerkt, auch wenn es ungewohnt ist am Anfang, wenn man sie dann mal öffnet, kriegt man die Geschichten von anderen Leuten auf einmal irgendwie zu hören. Und dann erfährt man auch, dass echt mehr Leute bei diesem Thema strugglen, wie man glaubt. Man glaubt immer, man ist da so einsam und alleine mit dem. Alle haben Kinder, nur ich, bei mir funktioniert es nicht oder bei uns funktioniert es nicht. Aber man hört dann schon ganz oft, also was ich dann oft gehört habe zum Beispiel, war, ja, wir haben auch Abgänge gehabt oder eine Freundin hat auch Endometriose, die hat auch mehrere Abgänge gehabt durch diese Diagnose, die sie hat. Und ich finde das schon echt richtig wertvoll, dass man sich da austauscht und dann auch nicht das Gefühl hat, man versagt da irgendwie als Frau, weil das einfach schwieriger ist, sondern wenn man dann einfach hört, es gibt biologische Vorgänge und es gibt viele Leute, die damit Erfahrung haben. Und dass dieses Thema Abgänge, erschwerte Empfängnis, dass das so viele Leute betrifft und dass das echt nichts ist, wofür man sich schämen muss vor allem. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man das auch wirklich verinnerlicht, weil es ist auch, wenn es jetzt 5-10% der Leute gibt, die der Frauen gibt, die vom PCO-Syndrom betroffen sind, Schätzungen zufolge. Es gibt echt ganz viele andere Gründe, warum Empfängnis schwieriger ist. Endometriose ist ein weiterer Grund dafür.
Ja.
Ganz oft nicht diagnostiziert. Es dauert im Schnitt 7-10 Jahre, bis die Frauen überhaupt eine Diagnose kriegen. Oder auch eben, dass man zu viel Stress hat, zu viel Sport macht. Also es gibt wirklich unterschiedlichste Gründe und das ist für alle Leute, die sich sehnlichst Kinder wünschen, halt echt eine Riesenbelastung, wenn sie Monat für Monat irgendwie hoffen und bangen, dass das irgendwie geklappt hat und dann hat es wieder nicht funktioniert. Und ich glaube, das Einzige, was einem in so einer Zeit wirklich Trost spenden kann, sind eben Geschichten von anderen Leuten. Dieses Gefühl, dass man nicht stigmatisiert wird, dass man nicht verurteilt wird dafür und dass man sich irgendwo auch aufgehoben fühlt und dass auch die Leute dann irgendwie da sind für einen.
Ich wollte gerade sagen, dass es irgendwie auch diese, es gibt eigentlich keine Anlaufstellen dafür. Das finde ich irgendwie weird. Es gibt für jeden Pipifax irgendwo eine Anlaufstelle und dafür irgendwie nicht, weil das ist so als Gott gegeben, jede Frau kann das, so auf die
Wenn
Art.
Wenn sie will.
Ja, so auf.
So wird es irgendwie kommuniziert,
ja,
gell?
Ja, und das ist halt leider irgendwie nicht der Fall. Also ich zum Beispiel für meinen Teil weiß, dass es bei mir sehr, sehr schwierig ist, dass ich Kinder bekomme und das ist halt dann auch zum Beispiel etwas, wo ich einfach gerne unverbindlich mal Informationen hätte. Also du kriegst für alles gibt es irgendwo Infosachen, dafür gibt es wenig. Da musst du halt dann explizit zu Kinderwunschkliniken gehen oder halt du hast eine gute Frauenärztin oder Frauenarzt, der dich da abfängt und mit dir darüber redet und auch die Zeit findet, damit dir darüber reden. Ist auch eher leider dann eine Privatkassengeschichte. Und das finde ich halt.
Das ist das Nächste, ja.
Und das finde ich halt irgendwie so traurig, weil es ist dann doch etwas, mit dem halt so viel einhergeht. Wie du es gesagt hast, ist ja nicht nur, dass man das körperlich jetzt vielleicht nicht funktioniert, sondern es ist ja extrem eine seelische Belastung, also emotionale Belastung und auch eine partnerschaftliche Belastung.
Extrem.
Weil am Ende des Tages Sex und Intimität sollten Spaß machen und auf einmal wird es vielleicht zur Verpflichtung, vielleicht ist man dann auch gestresst, scheiße, du hast da die Termine, da kann man da nicht und da muss man das und da muss man das und dann geht ja auch ganz viel Druck entsteht da. Und
ich finde, das ist wie in den Filmen, so, weiß ich nicht, mir fällt da gerade Sex in the City Charlotte York ein, wo sie unbedingt mit ihrem Trey dieses Baby zeugen möchte. Und ich finde das immer spannend, weil gerade in so Serien oder Filmen wird das immer fast so ein bisschen parodiehaft dargestellt. Ja. Die Frau deutet auf die Uhr und sagt, jetzt müssen wir, weil jetzt habe ich Eisprung. Aber ich glaube, es ist wirklich in der Realität ganz oft so.
Ja.
Also ich kenne das eben aus meinem Freundeskreis, dass das schon dass es halt nicht heißt, okay, jetzt habe ich Eisprung, sondern ich habe jetzt in demnächst Eisprung, wir müssen jetzt schon mal vorarbeiten quasi. Und das erzählen dann schon viele, dass das dass das jetzt nicht mehr viel mit freiwilligen Vergnügen zu tun hat, sondern durchaus so ein bisschen
ein sportlicher Akt.
Und wirklich ein Timing, genau, es ist echt ein Termin geworden und ich höre das auch, dass zum Beispiel, und auch aus unseren Lauschi-Nachrichten teilweise, dass viele Leute dann auch oft, nachdem sie dann vielleicht ein erfolgreich ein Kind bekommen haben, also dass es für die Paare dann voll schwierig ist, da wieder in so ein Fun reinzukommen.
Flow.
Ja, genau. Und dass man dann das irgendwie so ein bisschen vergisst, dass das halt irgendwie mal eine Zeit lang, also dass Sex einfach eine Zeit lang irgendwo eine Verpflichtung war und das wieder genießen kann. Ich glaube, es ist voll ratsam auch, wenn man sie echt während dieser Zeit auch schon mal präventiv ein bisschen therapeutische Unterstützung holt. Ob während der Kinderwunschphase, in der Schwangerschaft oder Stillzeit, bei Gynial stehen die Bedürfnisse des weiblichen Körpers im Mittelpunkt. Mama Gynial wurde in Zusammenarbeit mit FrauenärztInnen, ErnährungsexpertInnen und Mamas in Österreich entwickelt, um Frauen in diesen ganz besonderen Lebensphasen zu unterstützen. Mama Gynial ist eine spezielle vegane Mikronährstoffkombination, die den Körper während dieser Phasen mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Die All-in-One-Kapsel enthält 20 Nanogramm veganes Vitamin D3, 100% Folsäure aus Quadrifolik, vegane Omega-3-Fettsäure aus Algenöl und zudem wichtige Vitamine. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar, können aber dazu beitragen, den Mehrbedarf an Nährstoffen während der Kinderwunschphase, Schwangerschaft und Stillzeit zu decken. Weitere Infos findest du auf gynial.com und in den Shownotes zu dieser Folge.
Finde ich auch. Also ich bin der Meinung, dass es generell nie schadet, wenn man mit einer Belastung im Leben steht, dass man sich das holt, weil das sind genau die Punkte, wo man sagt, okay, das kann gut abgefedert werden dadurch. Weil ich meine, auch wenn man einen sehr starken Kinderwunsch hat, man muss sich ja mal auf das Positive trotzdem auch besinnen. Ich meine, es ist schön, ich verstehe diesen Pressure, der dahinter ist. Auf der anderen Seite ist man oft dann vielleicht, ich will nicht sagen, dass man Scheuklappen trägt, aber man vielleicht dann auch oft vergisst, das wieder alles ein bisschen mehr mit Leichtigkeit und Freude für sich selber, weil das Stress ist auch ein Grund, warum man nicht schwanger werden kann. Also es ist ja auch wichtig, da die Leichtigkeit im Leben zu behalten.
Also du meinst, dass man dann quasi die schönen Dinge des Lebens gar nicht mehr so wahrnehmen kann?
Ja, weil im Grunde, man hat ja, also zum Beispiel ich für meinen Teil, denke mir halt, zum Beispiel bei meinem Kinderwunsch ist zum Beispiel, wie ich Single war, war es nochmal stärker, weil ich mir dann auch den Druck gemacht habe, irgendwo zu mir zu denken, okay, es braucht ja eine Beziehung. Und jetzt mit einer Beziehung ist natürlich auch die Frage, wann, wie, wo, was. Aber ich zum Beispiel für meinen Teil habe das jetzt mal nach hinten geschoben, weil ich einfach andere Punkte im Leben gerade habe. Und ich glaube, dass es da auch wichtig ist. Ich verstehe es bei ihr, dass es jetzt akut ist, aber sie ist ja in Betreuung. Und ich weiß, es ist ein bisschen so dieses Vertrauen ins Leben und sich vielleicht so überlegen, okay, aber ich habe eine wunderbare Beziehung, die hat ja anscheinend einen Freund, der sie da auch unterstützt und supportet und versuchen da einfach, sich eine schöne Zeit zu machen, um einfach auch das als eben nicht das Pflichttermin, als so eine Belastung zu sehen. Ich verstehe es, dass es schwierig ist. Es tut weh, Freundinnen zu sehen, die easygoing schwanger zu werden. Es tut weh, wenn man auf Social Media sieht, die nächste Pregnancy Announcement. Mhm. Ich weiß, dass das auch oft für viele dann schon echt auch, und ich sage jetzt absichtlich das Wort, ein Trigger ist, ja, weil es wirklich schon schwierig ist, vor allem wenn man Abgänge hatte etc., kann das sehr schmerzhaft sein. Und das verstehe ich vollkommen, aber ich glaube, dass das Mindset auch oft, dass es, wenn, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, verursacht auch in uns einen Release von Druck, ja, ist meiner Meinung. Und ich glaube, da das Positive zu sehen oder versuchen auch das Positive zu finden.
Ja, und ich finde es auch interessant, ich glaube, auch wenn das manchmal einfach ein bisschen Zeit braucht, bis man schwanger wird, ich kenne wirklich viele Paare, die trotzdem dann irgendwann wirklich ihr Baby gekriegt haben und die echt richtig, richtig viel mitgemacht haben, ja, und dann vielleicht sogar beim zweiten Mal super einfach schwanger geworden sind. Also wo das erste Kind eher so ein bisschen, ja.
Das sagt man oft.
Ja, fällt da der Druck einfach weg wahrscheinlich.
Ja, ich weiß es das nicht. Meine ich ja. Also ich kenne nämlich genau so ein Beispiel. Die haben echt, ich weiß nicht, ich glaube drei Jahre waren es, glaube ich, schon, haben sie halt gemacht, alles mit Kinderwunschklinik, blablabla, haben eigentlich auch schon gedacht so, hey, da kommt kein zweites sozusagen und haben auch auf die ganze Verhütung und so weiter ein bisschen, sage ich jetzt mal, geschissen. Und auf einmal war das zweite da.
Ja.
Und das war ein Hoppala-Baby. Und ich meine, so schnell kann es gehen. Und ich glaube halt genau deswegen, also wir haben das damals auch besprochen, also ich und meine Freundin, bei der das war. Und sie hat halt gesagt, so, es war halt, der Druck ist weg gewesen. Also sie haben ja da gar nicht drüber nachgedacht, weil sie haben eben gedacht, so, okay, beim ersten Kind hat es 3 Jahre gedauert, wieso sollte das funktionieren?
Ja, voll.
Und ja, dann ist es schneller passiert, als es man dachte. Und ich finde das irgendwie auch eine schöne Anekdote von dieser Geschichte, weil das unterstützt ja auch meine Theorie mit der Leichtigkeit und so. Ich weiß aber, wie schwierig das ist in solchen Momenten. Und da glaube ich, ist es eben dann gut, wie du gesagt hast, sich therapeutische Unterstützung zu holen oder halt irgendeine Form von Unterstützung, die da für einen gut tut, weil das vielleicht so ein Druck ablassen auch ist. Ja, weil ich glaube halt vor allem, wenn man Abgänge hatte, ist es halt sehr belastend. Also ich weiß auch, dass das andere belastend ist, aber ich glaube, das ist halt auch noch einmal etwas, wo man halt dann, auch wenn man schwanger wird, dann immer im Kopf hat, es kann schon wieder was passieren. Und ich glaube, das ist sehr schwierig für viele.
Ich meine, ich tue mir da auch jetzt Leichtes zu sagen, weil ich halt sehr schnell schwanger geworden bin. Aber ich glaube, es gibt einfach Dinge im Leben, die muss man ein bisschen auf sich zukommen lassen. Auch wenn es schwierig ist. Aber es gibt halt wirklich, also dieses Thema schwanger sein, du kannst die Weichen stellen und du kannst sagen, ich lasse mich durchchecken und ich gehe in eine Kinderwunschklinik und ich gehe regelmäßig zur Frauenärztin und ich schaue, dass ich mich gesund ernähre, nicht rauche, nicht saufe, dass ich einfach auf mich selber gut Acht gebe. Aber es gibt halt auch Themen eben, die dann nicht unbedingt in der eigenen Hand liegen. Und ich weiß das aus meinem Freundeskreis, deswegen bin ich bei dem Thema fast oft ein bisschen optimistischer. Gerade sie ist eigentlich auch noch relativ jung. Also wenn sie da jetzt das gut behandeln lässt, ist das, glaube ich, ja irgendwann einmal kein Thema mehr.
Mhm.
Und ich kenne halt viele Geschichten, die wirklich auch gestruggelt haben und dann ist es echt gut ausgegangen. Mhm. Und ich finde es ja auch interessant, gerade wenn du schon mal schwanger warst, da sagt man ja dann auch, dass das zweite Kind dann eigentlich jetzt wieder gar nicht so das Thema ist, weil der Körper das schon mal geleistet hat. Und ich kann es auch sagen, aus meiner Erfahrung, ich finde, hormonell tut sie nach der ersten Schwangerschaft auch nochmal so viel. Und ich glaube, man wird da irgendwie gechillter, der Körper ist anders vorbereitet. Und ich glaube, man muss einfach Dingen auch manchmal Zeit geben. Und vielleicht auch wenn alle Ärztinnen und Ärzte immer sagen, die magische Grenze 35. Aber ich kenne Ärztinnen, die sagen, hey, mit der richtigen Begleitung und mit dem richtigen biologischen Setting auch kann man wirklich auch später Mama werden und es ist trotzdem ein gesundes Kind. Also ich finde es ja auch immer interessant, da müsste man vielleicht einmal wieder eine Expertin einladen. Aber ich glaube, dieses ganze Thema mit älter Kinder kriegen, es ist nicht gesagt, dass man, wenn man dann und ab Tag 36. Geburtstag ist das quasi vorbei, dass man ein gesundes Kind kriegt, die Chance. Das ist auch nicht so. Das ist super individuell. Es ist immer alles Statistik, ist immer der Schnitt. Oder der prozentuelle Anteil von bis bla 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 sagt über den Einzelfall einfach super wenig aus. Ich glaube, was ein Problem ist, ist, wenn man halt mit Ende, Mitte 30 irgendwann einmal draufkommt, es gibt ein Riesenproblem biologisch und man geht das dann erst 2-3 Jahre später mal langsam an, weil vielleicht möchte man dann doch irgendwann ein Kind oder vielleicht auch nicht. Und wenn dann die Entscheidung auch noch nicht so fix da ist, kann es, glaube ich, schon schwieriger werden. Aber wenn man jung ist, wenn man eigentlich gesund ist, wenn man sich Hilfe holt, dann darf man optimistisch sein. Ich glaube, die Leute wagen in so einer Situation halt auch oft nimmer optimistisch zu denken. Und das triggert das Ganze, wie du sagst, halt dann auch nur mehr diese negative Gedankenspirale, dieser Stress, der Druck, den man sich dann immer macht, der auch die Partnerschaft belastet. Also das ist ja alles, das sind ja alles keine positiven Voraussetzungen.
Ich glaube, dass der große Faktor auch ist, so im Sinne von, wir kennen es alle beim Liebeskummer, wenn uns dann jemand sagt, ja, es kommt ja schon, es wird schon, das will man nicht hören.
Ja, voll.
Es ist super schmerzhaft, das zu hören. Und das nervt voll. Ich kann das so nachvollziehen. Von beiden Situationen. Ich habe jeden Menschen gehasst, der mir gesagt hat, der Richtige wird schon kommen.
Ach, Leonie, entspann dich mal.
Ich kann bis heute nicht sagen, ob mein Freund der Richtige ist. Weil
das weiß man, glaube ich, immer erst im Nachhinein.
Ja.
Who knows?
Ja, weil ich weiß nicht, wie sich was entwickelt, welche Lebenssituationen auf uns zukommen. Ich finde, für die jetzige Situation ist er der richtige Mensch an meiner Seite und es passt und fertig ist. Ich finde, das, was da auch immer, also das, deswegen sage ich, es ist immer so dieser Druck, der da aufgebaut wird, auch von solchen Sachen. Und dann, ich verstehe, dass man das manchmal dann nicht hören will, aber für sich selber einfach versuchen, die Ruhe zu finden. In der Ruhe liegt die Kraft.
Dein Lieblingssatz.
Mein Lieblingssatz für 2025. Nein, aber ich finde, das ist eine Einstellung.
Ja.
Wenn man wirklich sagt, okay, ich habe diesen Wunsch. Dieser Wunsch ist richtig, richtig groß und tut mir im Herzen weh, dass sich der nicht erfüllt. Ja, man kann auch mal durchdenken, was passiert, wenn er sich wirklich nicht erfüllt. Was sind dann die Optionen? Ist es wirklich unbedingt eine eigene Schwangerschaft? Warum will ich unbedingt der Schwanger sein? Will ich unbedingt meine Genetik weitergeben? Das kann man sich auch aufschreiben. Also zum Beispiel, ich persönlich habe das mal gemacht. Mhm. Ich habe mir wirklich aufgeschrieben, warum möchte ich schwanger sein? Warum möchte ich ein Kind? Warum möchte ich das und das? Und bin einfach alles durchgegangen. Und habe für mich eigentlich gefunden, dass es gar nicht so sehr die Schwangerschaft an sich ist, obwohl ich das auch einen sehr schönen Prozess finden würde. Vor allem würde ich gerne die Geburt durchmachen. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die sagt, die freut sich
auf die
Geburt. Nein, weil ich finde, das ist sowas, was man eigentlich, was nur Frauen erleben können und was ich einfach ein schönes Erlebnis fänden würde an sich, als mal erlebt zu haben. Aber per se, es geht die Welt nicht unter, wenn es nicht so ist, weil man kann ja auch nicht sagen, ob es eine vaginale Geburt wird oder eine Bauchgeburt.
Ob du überhaupt was davon mitkriegst.
Ja, also das kann man ja auch nicht voraussagen, aber per se wäre das ein Punkt auf meiner Liste gewesen damals, was ich pro Schwangerschaft wäre. Kontraschwangerschaft wäre, ich habe eine Diagnose, wo man auch sagt, dass es tendenziell durch diese Hormonschwankungen ja verstärkt werden könnte. Das würde gegen eine Schwangerschaft zum Beispiel in meinem Fall sprechen, weil diese emotionale Belastung wäre auch bei einer Schwangerschaft mit den Hormonen da. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwann mal auch gedacht.
Mit Borderline meinst du jetzt?
Genau.
Ja.
Aber ich habe dann irgendwann mal gedacht, so, ja, aber es gibt ja die Option für Pflegekinder. Und an sich bin ich nach wie vor der Meinung, und das kann man nämlich auch theoretisch alleine, dafür braucht man keinen Partner, da braucht man eigentlich nur, dass ein solides Umfeld und etc., muss man sich mal einlesen. Ich habe das immer als meinen Plan B in Betracht gezogen.
Und die Stadt Wien sucht echt dringend, händeringend Pflegeeltern. Ja. Da hat es erst einmal eine Riesenkampagne wieder gegeben. Und ich finde das großartig, wenn Menschen das machen. Es gibt so viele Kinder auf dieser Welt, die einfach nur eine sichere, nette, liebevolle Familie wollen. Also das ist echt was ich, wenn ich selber die Kapazitäten hätte, würde ich das echt auch machen. Ich finde, dass das so, so wichtig ist auch.
Ja, weil ich hatte gestern erst eine Kundin hier, deren Mutter zwei Pflegekinder hat. Mhm. Die hat sich mit 50 nochmal dazu entschlossen, zwei Pflegekinder zu nehmen im Kleinkindalter. Und die ist jetzt auch, die ist 50 und hat Kleinkinder zu Hause. Also es ist ja auch, man muss ja nicht immer sagen, das Ende Gelände ist, wenn man die magische Grenze 35 überschreitet. Man kann sich das ja wirklich als Option sagen, wo man sagt, okay, vielleicht möchte man noch vor Karriere machen, bis 42 und sich nimmt man sich Pflegekinder. Kann man, ja. Die Optionen sind auswählbar. Und was man dazu sagen muss, was man jetzt herausgefunden hat, das fand ich eine spannende Studie, vielleicht auch eine eigene Folge für schwanger werden, wenn man älter schwanger wird, ist nämlich, dass Frauen, die älter schwanger geworden sind, nämlich älter als 35, teilweise mit 40 das erste Kind bekommen, haben karrieremäßig mehr erreicht dadurch und könnten deswegen auch ihr Gehalt höher halten. Das heißt, sie haben nicht diesen Einfall.
Und die Kinder sind besser in Mathe.
Und sie sind besser in Mathe.
Aber das ist kein Nachteil, ganz ehrlich.
Aber es gibt spannende Studien auch dazu, was sozusagen ein Vorteil wäre, wenn man sozusagen älter schwanger wird. Also man muss ja ein bisschen, ich finde halt auch, wenn man diese Sachen, es klingt blöd, aber mir hat es zum Beispiel extremst geholfen, diese positiven Sachen darin zu finden und zu sehen.
Ich glaube, ich finde es so interessant, wir haben ja wirklich schon einige Ärztinnen ad hoc gehabt und reden ja total viel mit denen. Und die sagen natürlich, die propagieren diese magische 35, glaube ich, aus dem Grund, weil viele, viele Leute und vor allem Frauen, glaube ich, ganz viel Zeit in ihrem Leben damit verbringen, bloß nicht schwanger zu werden. Und dann irgendwann mit 35 ist so das Awakening in Richtung, wäre vielleicht doch ganz nett. Und dann ist es oft einfach aufgrund von fehlendem Partner oder fehlender Umstände oder biologische Geschichten schwieriger.
Aber und ich glaubst denk, du das wirklich? Ich glaube nämlich, dass die meisten Menschen nicht mit 30 denken, hoppala, jetzt möchte ich doch Kinder oder 35, sondern ich glaube, die Menschen, die einen Kinderwunsch haben, haben den schon davor.
Nein, das glaube ich nicht, weil bei mir ist dieser Wunsch jetzt auch beim zweiten Kind viel ausgeprägter, wie er beim ersten war. Und ich glaube, ich schiebe das fast aufs Alter. Ich glaube nicht, dass, also ich habe durchaus auch die Erfahrung gemacht in meinem Umfeld, dass dieser Wunsch auf einmal da war. Ich habe Freundinnen und die kenne ich seit 15 Jahren. Und auf einmal war die 38 und war so, sie muss mir das jetzt sagen, sie versucht jetzt schon so lange, das war auch so eine Situation, sie versucht es jetzt schon so lange schwanger zu werden. Mhm. Es funktioniert gerade so schlecht, deswegen ist sie schlechter gelaunt und irgendwie trauriger und dass ich da halt Verständnis habe. Und ich denke mir so, was? Wir haben nie richtig darüber geredet, dass sie überhaupt einen Kinderwunsch hätte. Und es hat mich fast erstaunt und sie hat dann gemeint, ja, sie hat den eigentlich auch erst seit einem Jahr. Und ich glaube schon,
aber
dass das
ist. Vielleicht ist das eine Lauschi-Frage. Lauschi ist da draußen, die über 35 sind. Ist bei euch plötzlich der Kinderwunsch gekickt? Schreibt uns gerne auf.
Couchgeflüster.wiener oder in die Kommentare.
Ja, wir würden es gerne wissen von euch. Was ist eure Erfahrung? Weil
ich glaube, es gibt zwei Lager. Also ich glaube, es ist wirklich voll aufgeteilt. Aber ja, können wir mal schauen.
Also ich weiß, aus meinem Freundeskreis ist wirklich so, entweder immer schon pro oder contra. Mhm. Hat sich nichts verändert.
Ich war auch so wechselmäßig drauf beim ersten Kind. Aber ich glaube, was ich auch noch sagen möchte,
das
ist
vielleicht ein Pflegekind?
Keine Ahnung, schauen wir mal. Aber ich denke mal, es ist, wir können sehr schwer damit umgehen, wenn Dinge halt nicht so perfekt laufen oder linear laufen, wie wir uns das vorstellen. Ich finde, es fällt vielen Menschen, mir eingeschlossen, nehme ich da auch gar nicht aus, einfach sehr schwer, wenn man so die Vorstellung hat, okay, irgendwann findet man den Partner fürs Leben und dann heiratet man und das ist dann alles vor 30 und man schaut super aus und dann wird man ein Jahr später schwanger und dann kommt irgendwann das Zweite und dann macht man nahtlos in der Karriere weiter und dann baut man ein Haus und alles ist geil. So, wie oft im Leben funktioniert das? Es ist halt immer irgendwie, manchmal ist die Zeit für dieses, manchmal ist die Zeit für jenes und es gibt Phasen, da ist man einfach super mit sich selber beschäftigt, wo man auch gar nicht so offen für Beziehung ist eigentlich, aber wenn man irgendwie vielleicht geheim vor sich hin jammert, ich hätte so gerne einen Freund, aber irgendwo weiß man, eigentlich bin ich noch nicht ready. Vielleicht hat man gerade eine Trennung durchgemacht, vielleicht braucht man einfach nur ein, zwei Jahre, bis man wieder mal solid ist und dann ist man vielleicht wieder bereit. Oder man hat die Phase, oh, jetzt ein Kind, weiß ich nicht, hm. Und dann wird man schwanger, so wie es bei mir war und es ergibt sich alles total gut. Aber es ist immer diese Vorstellung, so muss mein Leben ausschauen und das ein bisschen loszulassen, ist nicht leicht. Und auch vielleicht auch alternative Wege zu akzeptieren, dass einem das Schicksal oft so ein bisschen sicher auch Steine in den Weg legt und Hürden vorgibt, die man irgendwie überwinden muss. Ich glaube, wenn man was wirklich, wirklich möchte, und ich kann mir vorstellen, in den meisten Fällen ist einfach der Wunsch nach einer Familie sehr stark bei den meisten Leuten. Mhm. Weil ich glaube, so diese, weiß ich jetzt, ich kann jetzt nicht pauschalisieren, aber also ich würde jetzt nicht sagen, der Wunsch nach einer Schwangerschaft wäre bei mir so ausgeprägt, weil meine erste Schwangerschaft das ja anstrengend war. Aber also dieses Thema, gerne mehrere Kinder haben, auch später, irgendwie ist das eine nette Vorstellung. Und ich würde jetzt das gar nicht so sehr auf Schwangerschaft oder Geburt festmachen. Für andere ist es wahrscheinlich wieder ganz anders. Aber vielleicht heiligt der Zweck auch irgendwo ein bisschen die Mittel, wenn man dann sagt, okay, dann schaue ich mir halt Alternativen an. Immer in Abstimmung mit dem Partner. Ich glaube, das ist das nächste Problem, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es für gewisse Menschen auch sehr wichtig ist, irgendwie die eigene Genetik weiterzugeben. Für andere vielleicht auch
bei den meisten
gar nicht so.
Sorry zu sagen.
Nein, es ist, glaube ich, echt nicht so leicht. Ich meine, jeder hat so seine eigenen individuellen Vorstellungen von Familie. Das habe ich in meiner Beziehung ja auch total gemerkt. Der Andi hat eine ganz explizite Vorstellung davon, was ich für Aufgaben übernehmen sollte am Anfang gerade. Also das war schon bei uns auch ein Riesenthema. Und ich habe aber eigentlich eine ganz andere Vorstellung gehabt. Und da muss man einmal wieder zusammenfinden. Und da muss man einmal Vorstellungen abgleichen. Weil ich finde, auch ganz viele dieser Vorstellungen werden auch ganz lange nicht so ausgesprochen, weil man sich dessen gar nicht so bewusst ist, wie tief auch Sozialisation und Familie vorgelebt wurde. Total. Ja. Und wie das auch in einem arbeitet, wenn man dann irgendwie in diesem Kinderwunschprozess auch drinnen ist. Mhm. Aber ich glaube auch, ja, gelegentlich mal dann wieder sie zu besinnen, auch auf das, was man hat. Und ich glaube, wenn man mit einem Partner oder einer Partnerin gemeinsam diesen Kinderwunschweg geht und das, also irgendwie versucht, einander da nicht zu sehr zu verlieren, dann ist das echt eine Leistung, auf die man sehr, sehr stolz sein kann. Das ist wirklich eine Erfahrung als Paar, das schweißt die so zusammen und das wird die für immer und ewig untrennbar verbinden. Ich kenne halt leider auch Fälle aus meiner eigenen Familie, wo das halt zu einer Trennung auch geführt hat, weil es einfach so schmerzhaft war für beide.
Dass es nicht geschafft hat.
Ja. Und das, sowas, irgendwie macht die das, irgendwie verbindet die das trotzdem auch mit dem Menschen. Und ich glaube, auch auf sowas, dass man das mal gewagt hat, dass man sich das getraut hat, dass man das durchgemacht hat, auch wenn es vielleicht nicht funktioniert hat, ist wirklich bemerkenswert. Mhm. Und ich glaube, es stärkt dann auch für das spätere Leben immer weiter. Das sind einfach Erfahrungen, die man irgendwie macht und es ist halt nicht alles Happy End leider im Leben.
Ja.
Aber ja, einfach auch das mal durchgemacht zu haben und sie selber zu sagen, aber ich habe trotzdem wieder Gründe gefunden, auch warum ich das Leben liebe und lachen kann und so. Aber again, ein ganz wichtiger Faktor in diesem Prozess sind, glaube ich, trotzdem echt Freundschaften, tiefe Freundschaften, gute Gespräche mit Leuten, die vielleicht Ähnliches durchgemacht haben. Gespräche mit Therapeutinnen, Therapeuten vielleicht auch, ja.
Ich glaube, vielleicht auch Leute, die wirklich vielleicht Ähnliches durchgemacht haben oder halt wissen, wie es ist. Ich glaube, das gibt einem vielleicht dann auch Hoffnung.
Ja.
Ich glaube, Hoffnung ist immer so ein Faktor, der die Menschen antreibt. Ja. Zum Beispiel Viktor Frankl sagt das ja auch. Also die Hoffnung war ja das, was ihm durch das Konzentrationslager geholfen hat. Das ist ein bedeutender Psychotherapeut, der eine eigene sozusagen Schiene da gefahren hat. Und Ja zum Leben sagen ist ein Buch von ihm. Empfehle ich im Übrigen jedem Menschen, das mal zu lesen, weil das echt dir auch zeigt, was Menschen alles durchmachen können. Wenn sie die Hoffnung nicht verlieren, geht es weiter und ist auch sozusagen das, was einem zum Überleben hilft. Und ich glaube, das ist halt auch, glaube ich, ein großer Faktor, dass man halt versucht, sich Hoffnungspunkte zu setzen und halt auch loszulassen vielleicht von einigen, wie du es vorhin gesagt hast, diesen strikten und sehr seltsamen Anwandlungen, was man da glaubt, wie es zu sein hat. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Heiraten ein Jahr und danach Kinder kriegen, also ich glaube, wir dürfen dieses Hollywood-Bild langsam ablegen.
Ich habe es auch sehr antizyklisch gemacht, ich bin immer noch nicht verheiratet. Also es funktionieren auch gewisse...
Apropos Ehe, da machen wir ja bald eine Folge.
Ja, bin schon sehr gespannt.
Die habe ich in Organisation, damit ich allen die Ehe vermiese. Nein. Wir reden über Scheiden. Weil die meisten Ehen werden geschieden. Also man muss sich halt auch damit auseinandersetzen. Das ist ja das Nächste. Diese ganzen Bilder, die da immer projiziert werden, so diese Ehe, der Happy End und dann hat man es geschafft. Die meisten Ehen werden heutzutage geschieden.
Hey, ja, die Rechnung macht man nie alleine. Es gibt immer nur einen Partner, Partnerin, der wo einmal vielleicht eine ganz andere Vorstellung vom Leben hat. Ja. Es gibt Kinder, die irgendwann einmal super nervig und anstrengend werden. Sie sind auch sehr teuer. Ja. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, all I say.
Ja, also ich glaube, also deswegen da die, also einfach sich zu überlegen, vielleicht Alternativen zu finden. Ich verstehe diesen Wunsch, diesen sehr starken. Und ich finde auch, wenn man schon in diesem Prozess drinnen ist, ist es, glaube ich, nochmal schmerzhafter, das loszulassen, weil man wahrscheinlich schon Geld und Zeit reingesteckt hat. Das, was ich auch immer sage, das ist egal, ob bei Trennungen oder bei dem Thema, egal was, wo wir Zeit und Geld investiert haben, sind wir eher dabei.
Da wollen wir ein Outcome haben, einen positiven,
Und deswegen ist es das oft sehr schwer, das loszulassen. Aber ich kann das aus meiner Sache sagen, von meiner psychotherapeutischen Ausbildung, wo ich auch sehr viel Geld in das Propädeutikum reingesteckt habe und in meiner Ausbildung und wo mir dann gesagt wurde, es gibt diese Bedingung, dass ich meine Influencer-Tätigkeit und auch diesen Podcast niederlegen soll. Und ich habe mir dann gedacht, okay, Leonie, du hast jetzt schon an die 15.000 Euro da reingesteckt. Würdest du es auch schaffen, für dich selber das einfach loszulassen? Und ab irgendeinem gewissen Punkt habe ich gesagt so, okay, wenn mich kein Verein nimmt und akzeptiert, das, was ich mache, ist mein Job und it's okay, dann lasse ich es sein. Und auch wenn es viel Zeit und viel Geld ist, manchmal hilft es dieses Loslassen auch und dann kommt was. Ich bin jetzt aufgenommen bei einem anderen Verein. Also, weißt du, wie ich meine, so dieses...
Ja, es kommt dann auch vieles wieder zurück, wenn man es mal loslässt. Ja. Also ich glaube, es gibt eben so viele verschiedene Arten und Weisen, wie man eine Familie leben kann. Gerade auch im Thema Freundschaft finde ich nämlich auch ganz wichtig. Freundschaften sind wirklich auch Familien, also nicht einmal Ersatz. Ich finde, es ist eine Ergänzung, eine ganz schöne und eine sehr, sehr wichtige Ergänzung. Und wenn man möchte, kann man immer Teil von einer Familie sein, ganz egal, wie die ausschaut.
Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt.
Liebes Lauschi, wir wünschen dir alles, alles Gute für diesen wahrscheinlich weiterhin sehr anstrengenden Weg. Aber
vergiss nicht, du bist ein Mensch mit Gefühlen. Grenzt dich vielleicht von schweren Gesprächen ab, versucht das Positive zu sehen.
Und die Leichtigkeit in der Partnerschaft zu leben ein bisschen, wenn es schwer ist, ja.
Ja, hab Mitgefühl mit dir selbst.
Und mit dem Partner, ich glaube, das ist auch was, das... Ja, ich glaube, die Männer leiden da immer sehr still in diesen Situationen. Ja,
absolut. Ah, gut, dann sagen wir bis dahin. Bussi, Baba.